Zunächst möchte ich auch wieder alle ganz herzlich grüßen hier in unserer Bibelstunde. Wir haben ja am Anfang ein sehr schönes Lied gesungen und jede Zeile beginnt ja mit den Worten "Wir haben". Ich bin überzeugt, man könnte diese Liste noch um ein Vielfaches erweitern. Und das zeigt doch, wie reich wir gemacht worden sind. Beim Singen dachte ich daran, so etwas Ähnliches finden wir auch im Johannesbrief, nur ist da eine andere Aussage. Da steht nicht "wir haben", sondern "wir sagen". Merken wir schon den Unterschied. Den Unterschied, ob man nur etwas sagen kann oder ob man es auch wirklich besitzen kann. Wir wollen heute aus dem zweiten Kapitel lesen, von Vers 12 ab. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von den Heiligen und wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisset, sondern weil ihr sie wisset und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, welche er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch treffs derer geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie auch euch belehrt hat, so werdet auch ihr in ihm bleiben. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir merken schon beim Lesen dieses Abschnitts, dass wir hier so eine gewisse Unterbrechung haben in diesem Text. Man könnte sagen, es ist eine Art Zwischensatz, den der Apostel hier einschiebt. Und zwar spricht er von dem geistlichen Wachstum der Gläubigen oder der Kinder Gottes. Und jeder dieser drei Gruppen hat er dann auch etwas ganz Besonderes zu sagen, einmal als Ermunterung, andererseits auch als Warnung und auch als Ermahnung. Nun zunächst finden wir ja im zweiten Kapitel, dass der Apostel von der Wirklichkeit des Glaubens und des Bekenntnisses spricht. Er erinnert ja daran, dass es damals viele gegeben hat, die sagen, wenn wir sagen, ein Ausdruck, der sehr oft in diesem Brief wiederholt wird. Aber man kann manches sagen, und wo liegen die Beweise, dass das, was man sagt, stimmt? Wenn man zum Beispiel in eine Baumschule geht und kauft einen Apfelbaum einer ganz bestimmten Sorte, dann muss man den guten Leuten glauben, dass das stimmt. Man kann das ja kaum prüfen. Fachmann wird vielleicht den Unterschied erkennen, aber ein Laie wird die einzelnen Sorten anhand des Stammes und der Blätter kaum unterscheiden. Man muss das glauben. Bis zu dem Augenblick, wo der Baum die Früchte bringt, dann ist der Beweis da, ob es stimmt oder nicht stimmt. Und ich denke, in ähnlicher Weise redet auch der Apostel Johannes. Er erinnert an die Beweise des Glaubens. Das erste Kennzeichen der wahren Glaubensstellung finden wir am Anfang des zweiten Kapitels. Und das ist, wie wir gestern betrachtet haben, der Gehorsam. Wenn wir seine Gebote halten. Wenn wir sein Wort bewahren. Das sind zwei ganz markante Kennzeichen der Gotteskindschaft. Wir finden im Laufe dieses Briefes noch weitere Kennzeichen, die deutlich machen, ob ein Bekenntnis echt oder ob es nur eine Rede ist. Wir haben uns später daran erinnert, dass er auch von der Liebe spricht. Auch die sichtbare Liebe, die Bruderliebe, die man ja erkennen kann, sie ist ebenso ein Kennzeichen echter Gotteskindschaft. Er erwähnt das nur ganz kurz hier im zweiten Kapitel. Später kommt er noch näher darauf zu sprechen, wenn er besonders auf den Wert und die Bedeutung der Bruderliebe geht. Er geht sogar so weit, dass er sagt, seht, wenn wir den Bruder nicht lieben, wie können wir dann Gott lieben? Den Bruder sehen wir, die Schwester sehen wir, Gott sehen wir nicht. Er gebraucht das einfach als Beispiel, um deutlich zu machen, dass wir hier ein ganz markantes Kennzeichen unserer inneren Glaubenshaltung deutlich zum Ausdruck bringen können. Aber vielleicht in diesem Zusammenhang noch ein Gedanke, ich sagte es gestern Abend schon, dass wir in den Versen 7 bis 9 doch eine sehr wichtige Aussage finden. Vielleicht könnte man sie sogar als den entscheidenden Schlüsselvers des ersten Johannesbriefes überhaupt bezeichnen. Denn in Vers 3, da spricht er vom Halten seiner Gebote. Und die Frage ist natürlich, sind wir überhaupt in der Lage, seine Gebote zu halten? Wir wissen, dass dem Volke Israel auch schon einmal Gebote gegeben wurden, das Gesetz. Aber sie waren gar nicht in der Lage, diese Gebote zu halten. Denn ein Gebot gibt noch keine Kraft, es zu verwirklichen. Die Kraft liegt nicht im Gesetz, liegt auch nicht im Gebot. Die muss in uns sein. Und darum erinnert der Apostel in Vers 8 daran, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was war, ist in ihm und jetzt in euch. Und das ist eigentlich wohl das Entscheidende, denn mit anderen Worten will er sagen, die Voraussetzung, seine Gebote zu halten, sein Wort zu bewahren, die wird heute möglich, weil das gleiche Leben, das neue Leben, was in dem Herrn Jesus war, als er hier auf dieser Erde war, jetzt in jedem ist, der aus Gott geboren ist. Lieben, wir haben unser natürliches Leben empfangen durch die Geburt. Das ist uns geschenkt worden. Und wir wissen, dass der Jesus damals in jenem bedeutenden Gespräch mit Nikodemus diesen Pharisäer darauf aufmerksam gemacht hat, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Nikodemus konnte das zunächst natürlich auch nicht verstehen. Und der Jesus erklärte es ihm, was das überhaupt bedeutet. Durch Wasser und Geist. Wasser bedeutet nicht einfach Taufe, wie das oft so hineingelegt wird in diesen Text. Die Juden haben das vielleicht viel besser verstanden wie wir. Denn Wasser bedeutete für sie immer Reinigung. Und wir wissen, wenn wir einmal uns die Mühe machen, mit dem alttestamentlichen Gottesdienst zu beschäftigen, wie viel Reinigungsvorschriften es überhaupt bei den Juden gegeben hat und heute noch gibt. Welch großen Wert sie auf diese Reinigung legen. Aber bekanntlich kann Wasser uns nur äußerlich reinigen. Wasser ist nicht in der Lage, unsere Herzen zu reinigen. Da ist eine andere Kraft notwendig. Und das ist das bleibende Wort Gottes. Das hat eine reinigende Kraft auch für unsere Herzen. Und hier spricht der Herr von diesem neuen Leben, das wir empfangen haben in oder durch die Wiedergeburt. Petrus spricht übrigens auch davon. Wiedergezeugt oder wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Dieses neue Leben war erst möglich aufgrund der Auferstehung. Denn wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Also dieses neue Leben gehört zu den wunderbaren Ergebnissen des Erlösungswerkes. Und die Apostel besaßen dieses neue Leben. Und jedes Kind Gottes heute, jeder, der eine wirkliche Wiedergeburt erlebt hat, der besitzt das neue Leben. Es ist tatsächlich ein neues Leben, weil es in eine ganz andere Richtung zieht. Ich habe gestern Abend versucht, das so an einem Beispiel verständlich zu machen. Da ist alles umgekehrt. Das zieht nach oben und nicht einfach alles nach unten. Und das ist der gewaltige Gegensatz zwischen Geist und Fleisch, zwischen dem neuen und dem alten Leben. Natürlich ist auch noch das alte Leben vorhanden. Aber wir sollen, wie Paulus im Römerbrief Kapitel 6 sagt, in Neuheit des Lebens wandeln. Wir merken, die Voraussetzung, um seine Gebote zu halten, und an anderer Stelle heißt es, seine Gebote sind nicht schwer, ist durchaus möglich, weil wir über die Kraft verfügen, die dazu notwendig ist, das zu verwirklichen, was der Herr von uns erwartet. Der Apostel spricht nun hier in unserem verlesenen Abschnitt zunächst einmal von einer gewissen Voraussetzung. Und zwar in Vers 12, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Zunächst ein kurzer Gedanke zu dem Wort Kinder. Johannes macht tatsächlich einen Unterschied zwischen Kinder und Kindlein, also kleine Kinder. Und diese Ausdrucksweise finden wir dann in Vers 13 und später noch einmal, wo deutlich gemacht wird, da handelt es sich tatsächlich um kleine Kinder im Blick auf das Wachstum in der geistlichen Entwicklung. Wenn Johannes von den Kindern redet, dann spricht er eigentlich alle an. Johannes betrachtet uns als Gläubige, als Kinder Gottes. Und ein besonderes Kennzeichen ist das große, wunderbare Geschenk der Sündenvergebung. Sündenvergebung ist eigentlich die Basis oder der Ausgangspunkt für weitere Segnungen. Damit fängt es eigentlich in unserem Leben an. In den Religionen ist oft die Sündenvergebung das Ziel, das man erstreben will und kann es nie erreichen. Aber bei uns ist es die Ausgangsbasis. Das ist das große Geschenk, das uns gegeben worden ist. Und wenn wir uns einmal die Mühe machen, so in die Apostelgeschichte hineinzuschauen, wo wir etwas erfahren über die Botschaft, die damals die Jünger, die Apostel verkündigt haben nach der Auferstehung des Herrn Jesus, dann war das eine ganz entscheidende Schwerpunktaussage in ihren Predigten, die Sündenvergebung. Sie konnten das in überzeugender Weise vorstellen und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem, in dem Herrn Jesus, jeder Glaubende gerechtfertigt. Petrus bezeugt den Juden, bezeugt später einem Cornelius die Vergebung der Sünden in seinem Namen. Und das ist einfach etwas Neues. Sündenvergebung hat es auch im Alten Testament gegeben. Also das ist eigentlich nichts Neues. Aber da war ein Opfer notwendig. Da musste immer ein entsprechendes Opfer dargebracht werden. Und wenn der Opfernde es genau den Vorschriften Gottes entsprechend darbrachte, dann durfte oder konnte der Priester ihm sagen, und also wird dir vergeben werden. Aber wir haben gestern daran erinnert, dass diese Sündenvergebung immer erneuert werden musste. Es gab kein Opfer, das ausreichte, um endgültig die Frage der Sünde zu ordnen. Der Schreiber im Hebräerbrief geht sogar später so weit, dass er sagt, in jedem Opfer ist immer wieder ein Erinnern an die Sünde vorhanden. Das heißt mit anderen Worten, mit jedem Opfer, das dargebracht wurde, wurde der Opfernde daran erinnert, die Sünde ist noch da. Man musste wieder neu opfern. Aber hier sagt jetzt der Apostel, um seines Namens willen haben wir die Vergebung. Nun, wer unter diesem Namen zu verstehen ist, braucht wohl nicht erklärt zu werden. Wir haben diese Ausdrucksweise sehr oft, dass nur von seinem Namen geredet wird. Und da dürfen wir mit Bestimmtheit an den Herrn Jesus denken. Das ist der Name, denn es ist kein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, als allein der Name Jesus, in dem Vergebung, Frieden und Erlösung zu finden ist. Er ist der vom Himmel gekommene, der diese Fragen ein für allemal geordnet hat. Und das ist eine wunderbare Botschaft, die Johannes hier vorstellt. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Also nicht aufgrund eurer Leistung oder aufgrund dessen, was ihr irgendwie getan habt. Lieben, es gibt viele Menschen heute, die tatsächlich diesen Standpunkt vertreten. Aufgrund ihrer Leistung doch Anerkennung bei Gott finden zu müssen. Jemand sagte mir einmal tatsächlich im Ernst, wenn Gott gerecht ist, dann muss er mir einen Platz im Himmel geben. Ich habe so viel Gutes getan. Tatsächlich hat der Mann viel Gutes getan. Aber reicht das aus zur Sündenvergebung? Das ist die Frage. Wir sollten dieser Frage schon besondere Bedeutung beimessen und wir sollten sie zu einer ganz persönlichen Frage machen. Viele von euch kenne ich nicht. Aber jeder sollte sich einmal die Frage stellen, stimmt das? Kann jeder das so von sich aus sagen, weil meine Sünden vergeben sind, um seines Namens? Das setzt etwas voraus. Das kann nicht jeder sagen. Das kann nur der sagen, der den Herrn Jesus auch so ganz persönlich für sich in Anspruch genommen hat. Wir finden das schon im Alten Testament, dass diese Schreiber der Psalmen von einem ganz persönlichen Gott geredet haben. Sie sprachen mein Gott. Das war ihr Gott, mit dem sie in Verbindung standen. Und das dürfen wir heute auch sagen. Mein Herr und mein Gott. Das war das Bekenntnis schon jener Jünger und Jüngerinnen, die den Herrn persönlich erlebt haben. Wir müssen ihn heute auch persönlich erleben. Wir erleben ihn etwas anders, wie die Apostel damals erlebt haben. Paulus sagt das einmal im 2. Korintherbrief, wenn wir auch Christus im Fleische gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wir kennen ihn jetzt als den Verherrlichten, im Himmel Erhöhten. Und doch dürfen wir mit Bestimmtheit sagen, eine persönliche Gemeinschaft ist einfach möglich und notwendig. Vergebung um seines Namens willen, das ist die Voraussetzung. Aber damit fängt eigentlich das Glaubensleben und die Nachfolge an. Das ist nicht nur das, was Gott uns schenkt oder geschenkt hat, diese völlige Vergebung. Man könnte sagen, die Segnungen Gottes gehen weiter. Er will uns mehr schenken. Und wenn wir diese Frage einmal durchdenken, dann müssen wir tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass wir auch mehr brauchen wie Vergebung. Überlegen wir einmal, Gott würde dir jetzt sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Dadurch würde sich nicht viel ändern. Auch in deinem Leben. Du hättest ein beruhigtes Gewissen. Aber du wärst nach wie vor auf dieser Erde und hättest keine lebendige Hoffnung. Du würdest nicht diesen Herrlichkeitsleib erhalten. All das sind Segnungen, die sich auf dieser Tatsache aufbauen. Und das will uns auch hier der Apostel Johannes vorstellen. Er spricht dann in Vers 13, beginnend mit bestimmten Stufen in der geistlichen Entwicklung. Und zwar sind es drei bestimmte Stufen, die er vorstellt. Er spricht von Vätern, von Jünglingen und er spricht von Kindlein. Wobei wir das durchaus leicht verstehen können. Kindlein, das sind die, die am Anfang ihres Glaubensweges stehen, Jünglinge, die weitere Fortschritte gemacht haben und Väter, die natürlich dann einen bestimmten Stand erreicht haben. Es geht hier nicht um Gaben, sondern es geht um Entwicklungsstufen. Und Wachstum geht ja bekanntlich auch im natürlichen Leben nie von selbst. Leben, wer Kinder hat, der weiß, dass die Kinder, man hat zwar den Eindruck, so von selbst wachsen. Und doch geht das nicht von selbst. Ein Baum wächst nicht nur von selbst. Da sind gewisse Voraussetzungen notwendig, dass es zu einem Wachstum kommt. Entzieh einmal einem Säugling die Nahrung, dann wächst nichts mehr. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Natürlich müssen wir hier uns immer wieder fragen, ja, was brauchen wir für das geistliche Wachstum? Und das zeigt uns auch der Heilige Geist und das wird uns auch in dem Wort immer wieder deutlich vorgestellt. Und wie wichtig das ist, finden wir an einigen Stellen des Neuen Testamentes, auf die ich nur kurz hinweisen möchte. Das ist einmal im Korintherbrief. 1. Korinther 3 sagt Paulus, ich konnte nicht zu euch reden, als zu Geistlichen, sondern ich musste zu euch reden, als zu Fleischlichen. Und er gebraucht dann noch einen Ausdruck. Als Unmündige. Menschen, die keine Fortschritte gemacht haben, wo das geistliche Verständnis fehlt. Diese Menschen in Korinth waren bekehrt, zweifellos. Man darf durchaus annehmen, dass sie eine Wiedergeburt erlebt haben. Paulus spricht sie auch in dem Sinne an. Aber da fehlte einfach das geistliche Verständnis und die geistliche Beurteilung. Selbst in den einfachsten, entscheidendsten Fragen des Glaubens waren sie überfordert. Wenn zum Beispiel in ihrer Mitte ganz, ganz traurige Dinge waren, dann sagt Paulus ihnen oder muss er ihnen sagen, ihr habt noch nicht einmal Leid getragen. Ihr wart noch nicht einmal traurig, dass diese Dinge bei euch geschehen sind. Da fehlt das Empfinden, das geistliche Empfinden. Und das hängt mit dem geistlichen Wachstum zusammen. Im Hebräerbrief finden wir eine weitere Aussage. Da heißt es, der Zeit nach müsstet ihr eigentlich längst Lehrer sein. Und zwar Lehrer in dem Sinne, dass ihr in der Lage seid, andere zu belehren. Andern zu erklären, was hier im Wort steht. Ein Beweis, dass sie also zeitlich gesehen schon sehr lange auf dem Wege gewesen war. Aber er musste ihnen sagen, da fehlt etwas. Man kann euch überhaupt keine feste Speise geben, man muss eben wieder mit euch reden und euch die Speise geben, die man normalerweise kleinen Kindern gibt. Denn die feste Speise ist für Erwachsene oder, wie es auch übersetzt werden kann, Vollkommene, die den entsprechenden Fortschritt gemacht haben. Nun, hier haben wir diese geistlichen Fortschritte und da beginnt der Apostel mit den Vätern. Es ist auffallend, dass jede dieser drei Gruppen zweimal angesprochen wird. An sich ist das schon sehr bedeutungsvoll. Wenn hier diese Aussagen gleich wiederholt werden. Und dabei ist es bei den Vätern Vers 13, Vers 14 auffallend, dass der Apostel ihnen praktisch genau das Gleiche sagt. Und das ist an sich schon sehr außergewöhnlich, dass in der Heiligen Schrift eine Aussage genau wörtlich wiederholt wird. Und das finden wir hier. Ich schreibe euch Väter, Vers 14, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Das war das Kennzeichen der Väter und das ist das Kennzeichen der Väter. Dass sie den erkannt haben, der von Anfang ist. Und wer ist das? Nun, das ist der Herr Jesus. Das ist der, von dem Johannes am Anfang schreibt, was von Anfang war. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Das ist das, was von Anfang war. Und das hatten die Väter erkannt. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, die besondere Kenntnis der Väter bestand darin, dass der Herr Jesus einen so großen Wert und einen so bedeutungsvollen Platz in ihrem Leben hat. Und das ist tatsächlich das Wertvollste, was es gibt. Dass der Herr den ersten und wichtigsten und entscheidendsten Platz nicht nur in unserem Denken, sondern auch in unserem Leben hat. Und das hatten sie erkannt. Das ist die Person. Das ist das Zentrum unseres Lebens. Gewiss haben sie sich auch mit anderen Fragen beschäftigt, zweifellos. Aber darum dreht sich ihr Leben. Und da denke ich oft an den Apostel Paulus, bei dem wir das so in ausgeprägter Weise sehen. Und gerade Paulus bezeichnet sich ja auch als ein Vater in Christus. Und was war das Kennzeichen eines Vaters? Sogar in meinem praktischen Leben. Und wenn es möglich wäre, sagt er, bin ich sogar bereit, genau den gleichen Weg zu gehen, den der Herr Jesus gegangen ist nach Jerusalem, um dort gekreuzigt zu werden. Diese Gedankengänge könnte man fast in Philipper 3 finden. Indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Nun, Paulus ist tatsächlich nach Jerusalem gegangen. Er ist einen ähnlichen Weg gegangen. Er war sich durchaus bewusst, als er diesen Weg antrat nach Jerusalem und er wiederholt gewarnt wurde, nur nicht dorthin zu gehen. Von Stadt zu Stadt kamen die Geschwister sogar durch das Zeugnis eines Propheten. Er sollte nicht hinaufgehen nach Jerusalem. Bande würden auf ihn warten. Und was sagt Paulus? Mach mir mein Herz nicht schwer. Ich gehe. Ich bin bereit, den gleichen Weg zu gehen, den der Herr gegangen ist. Nun, er ist nicht gekreuzigt worden. Aber er wurde hier gebunden, gefangen genommen. Und wurde dann nach Rom gebracht. Und hat von dort aus diese wunderbaren Briefe, die Gefangenenbriefe, geschrieben. Er hat etwas von diesen Leiden des Christus so praktisch, persönlich erlebt. Wir sehen also, es geht nicht nur um Kenntnis, um Erkenntnis. Es geht um Verwirklichung dieser Wahrheiten in unser Leben hinein. Meine Lieben, man kann so und so viel Biografien schreiben. Auch über biblische Bücher, auch über die Evangelien. Aber das besagt noch nichts, ob das auch Wirklichkeit wird in unserem Leben. Wie manche haben sich intensiv damit beschäftigt. Und doch konnte man in ihrem Leben nicht viel von dieser Gesinnung sehen, die in uns sein soll. Die Gesinnung des Herrn Jesus. Aber andererseits werden wir nie diese Gesinnung verwirklichen können, wenn wir ihn nicht kennen. Das sind durchaus Zusammenhänge. Und das wird hier als das besondere Kennzeichen der Väter vorgestellt, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Und das Wörtchen ist hat hier auch eine Bedeutung. Und zwar weist es auf die Gottheit hin. Er ist. Es hat fast die gleiche Bedeutung wie die Aussage, die wir im Alten Testament finden. Ich bin, der ich bin, der unwandelbar. Diese Aussage wird auch mit anderen Worten im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8 wiederholt. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ist. Er ist der ewig bleibende, unveränderliche. Und so war er auf dieser Erde. Das Leben ist sichtbar geworden. Und wir sollten uns mehr auch mit der Person des Herrn beschäftigen. Und das bedeutet im praktischen Leben, wir sollten die Evangelien nicht einfach ausklammern. Wir sollten nicht einfach sagen, wie man das auch hier und da hören kann, ja, das ist für die Juden geschrieben. Das ist für uns geschrieben. Hier wird der Jesus vorgestellt. Hier wird unser Herr gezeigt, der unser Leben ist. Ihn dürfen wir hier sehen und ihn sollten wir sehen. Gewiss finden wir hier Gleichnisse und manche Reden, die nicht direkt an uns gerichtet sind. Aber es geht doch darum, ihn zu sehen. Seine Größe, seine Herrlichkeit. Denn alles an ihm war göttlich vollkommen. Am Ende der Tage hat er zu uns geredet im Sohne. Man könnte sogar sagen, selbst sein Schweigen war Reden. Obwohl es vielleicht ein Widerspruch ist. Alles an ihm war vollkommen. Das war das Kennzeichen der Väter. Und ich schreibe euch Jünglinge, damit kommt er jetzt zu der zweiten Gruppe, weil ihr den Bösen überwunden habt. In Vers 14b schreibt er dann, ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das sind die besonderen Kennzeichen. Und dabei müssen wir uns auch die Frage stellen, trifft das auch auf uns, auf mich zu? was der Apostel hier als anerkennenswerte Zeichen dieser Stellung vorstellt. Den Bösen überwunden, weil ihr stark seid. Was war das für eine Stärke? Nun, Jünglinge sind schon stark. Aber hier geht es nicht um die äußere Kraft. Hier geht es um die innere Kraft. Und Paulus sagt einmal ein sehr merkwürdiges Wort. Auch da könnte man tatsächlich zunächst den Eindruck haben, dass es vielleicht ein Widerspruch in sich selbst ist. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Nun, wir dürfen wohl annehmen, dass Paulus sagen will, wenn ich wirklich so meine Schwachheit empfinde, wenn ich mir so bewusst bin, wie schwach ich bin, dann nehme ich meine Zuflucht zu dem Herrn. Und dann bin ich stark. Tatsächlich sind Schwächen in unserem Leben oft eine weit bessere Möglichkeit, die Kraft des Herrn in Anspruch zu nehmen, als wenn wir unsere Schwachheit nicht fühlen. Gideon musste überzeugt werden von seiner Schwachheit. Das Selbstbewusstsein bei Gideon, das musste abgebaut werden. Das hat der Mann zunächst auch nicht verstanden, warum er diese Prüfungen durchstehen musste, warum Gott dieses Aussieben durchführte. Und am Ende blieben 300 übrig. Ein zählbares Häuflein angesichts einer gewaltigen Macht. Aber wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir dürfen das durchaus auch in unser praktisches Leben übertragen. Wir sollten gerade in den Schwierigkeiten und in der Schwachheit unseres Lebens immer wieder einen Grund sehen, seine Kraft für uns so persönlich und praktisch in Anspruch zu nehmen. Und das Wort Gottes in euch bleibt. Also nicht nur im Bücherschrank haben. Mein Lieber, es ist immer gut, wenn man so viele Betrachtungsbücher im Bücherschrank stehen hat, wenn man auch Bibeln da stehen hat. Nun, wenn sie auf dem Schreibtisch liegen, ist noch besser. Aber am besten ist es, wenn man es im Herzen hat. Es gibt da so eine interessante Entwicklung auch in Polen. Polen ist ja bekanntlich über 90% katholisch. Aber es gibt einige Gegenden dort, wo tatsächlich die Kirche dazu übergegangen ist und schenkt jungen Leuten, wenn sie die Ehe schließen, eine Bibel. Und dann werden diese jungen Leute ermahnt, dieses Buch als das wertvollste Buch und Geschenk zu betrachten. Und es an den besten und sichersten Platz zu stellen. Das ist ganz oben, wo es jeder sieht. Man braucht eine Leiter, um es da runterzuholen. Und gelegentlich kommt dann der Pfarrer oder Pastor. Und dann betrachtet er das Buch. Dann nimmt er was Weihwasser, sprengt das da drauf. Und sagt, da müsst ihr das stehen lassen. Das ist das beste Buch, was es gibt. Merken wir, so kann man es auch machen. Es an den besten Platz stellen, dass man nur so etwas davon sieht. Aber hier geht es um etwas anderes. Weil das Wort Gottes in euch bleibt, das ist was anderes. Ob das da oben steht, den besten Platz hat, oder ob das hier im Herzen ist. Und das setzt voraus, dass man sich auch damit beschäftigt. Und vielleicht ist das eine große Not. Auch in unserer heutigen Zeit, dass wir uns zu wenig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es reicht nicht aus, liebe Geschwister, wenn wir so die Versammlungsstunden besuchen, wenn man, wie man oft sagt, so unters Wort gehen. Wir müssen uns auch persönlich damit beschäftigen. Und wenn wir einmal zurückschauen in die sogenannte Zeit der Reformation, wie ist es überhaupt zur Reformation gekommen? Weil man sich intensiv mit der Bibel beschäftigt hat. Es hätte nie eine Reformation gegeben, wenn diese Männer nicht damals eifrig geforscht hätten in der Heiligen Schrift. Nicht nur Luther hat geforscht. Da waren viele, die ganz intensiv sich mit dem Wort beschäftigt haben. Und ebenso hätte es keine Erweckungsbewegungen gegeben. Die Gemeinschaftskreise in der nachreformatorischen Zeit wären nie entstanden, wenn man sich nicht intensiv mit der Heiligen Schrift, mit dem Wort beschäftigt hätte. Da war ein Hunger nach dem Wort Gottes. Das war in vielen Ländern. Wir wissen, wie viele Gemeinschaftsbewegungen in England entstanden sind. Und dann auch hier in Europa, in Deutschland. Und das war immer verbunden mit einer Wertschätzung des Wortes Gottes. Jede Erweckung, die es überhaupt gegeben hat, auch im Alten Bunde, war immer verbunden mit einer wirklichen, intensiven Beschäftigung mit dem Wort. Ob es Hesekiel war, Hiskia war, all diese Männer haben sich mit dem Wort beschäftigt. Und dann hat Gott sich dazu bekannt. Und wir sind heute praktisch Nutznießer, dass sich unsere Väter jetzt vor 100, 150 Jahren so eifrig mit dem Wort beschäftigt haben. Aber wir sollten uns heute nicht damit begnügen, dass wir nur die eine und andere gute Auslegung einmal lesen. Auch das ist wichtig. Aber wichtig ist es, dass wir auch selbst forschen, dass wir suchen. Und das ist das, was auch unsere Herzen dann am stärksten berührt und bewegt. Wie sagt das der Psalmist einmal, wie einer, der große Beute macht. So sah er das Forschen in der Heiligen Schrift. Und der Herr möchte das doch schenken bei uns allen, bei Jung und Alt, dass wir wieder mehr Forscher werden. Menschen, die im Wort suchen, die wirklich graben, wie jemand einmal sagt, und bemüht sind, hier diese wunderbaren Wahrheiten des Wortes Gottes zu finden. Jemand hat einmal gesagt, und ich glaube, da ist etwas Wahres dran. Der Wert einer Sache wird sehr oft nur geschätzt, wenn man es nicht mehr hat. Wenn man eine Sache hat, dann wird das als eine Selbstverständlichkeit betrachtet. Aber was für einen Wert hat es, wenn man dann darauf zu verzichten muss? Ich kann mich noch sehr gut an jene Zeit erinnern, als ich in Russland war. Ich gehörte zu den wenigen Gefangenen, die eine Bibel hatten. Zunächst ein Testament, ich habe sogar in Russland eine ganze Bibel erhalten. Es war das größte Geschenk und der größte Wert, den ich hatte. Und es hat viele gegeben, die mich beneidet haben, um diesen wertvollen Schatz, den ich auch entsprechend gepflegt und versteckt habe, damit er mir nicht weggenommen wurde. Und wie manche Stunden habe ich dann in diesem Wort gelesen und andere kamen und wir haben zusammengesessen und dann in diesem Wort der Wahrheit gelesen. Das hat uns immer wieder die Kraft gegeben. Ich habe es erlebt, dass Menschen vor innerem Schmerz, vor Wehmut und Heimweh in der Gefangenschaft gestorben sind. Sie konnten einfach nicht fertig werden mit all den Problemen, mit den Schwierigkeiten. Und doch habe ich erlebt und erfahren, wie das Wort Gottes, das in uns ist, eine ungeheure Kraft ist. Und ich danke heute immer noch dem Herrn für das, was ich in dieser Zeit erleben und erfahren durfte. Das ist mit mir gegangen. Und das hat auch meinen weiteren Lebensweg bestimmt. die Freude an seinem Wort. Und ich wünschte, dass ich das jedem so klar machen könnte. Und dass jeder von euch das auch so mitnimmt. Die Freude an seinem Wort. Das bedeutet nicht, dass man immer mit Freuden das Wort liest. Denn der Feind ist auch bemüht, uns diese Freude zu nehmen. Und das sind Erfahrungen, die haben viele schon von uns gemacht. Kennen wir das nicht? Wenn man in die Bibelstunde gehen will, kommt unbedingt etwas. Wenn man lesen will, hat sich vorgenommen, da kommt was. Wir sollten uns durch all das nicht beirren lassen. Hinter den Bemühungen steht der Feind. Der Heilige Geist möchte uns vertraut machen mit seinen Gedanken und mit seinen Wegen. Und das sollten wir nutzen, solange wir überhaupt die Möglichkeit haben. Es kann Zeiten geben, da können wir uns nicht mehr mit dem Wort beschäftigen. Ich habe manche ältere Geschwister kennengelernt bei meinen Besuchen, die hätten gerne noch gelesen und konnten es nicht mehr. Aber sie kannten noch viele Worte. Und das war die in ihnen wohnende Kraft. Sie konnten ganze Kapitel zitieren. Das lebte in ihnen. Und das war die Freude, die dann in ihren Augen zu sehen war, die Freude über sein Wort, das heute noch diese bleibende, unerschütterliche Bedeutung hat.